Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Thissen mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Die eigentliche Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV bereits am Mittwoch, dem 22. März 2023, nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Übrigens, haben Sie Lust auf viele weitere Beiträge im Rahmen von Bernecker TV? Dann abonnieren Sie doch jetzt Bernecker TV. Es ist eines unserer günstigsten Produkte. Informieren Sie sich gerne über die Produktrubrik auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Willkommen im Bernecker TV, meine Damen und Herren. Sturmböen in der Finanzwelt, Finanzkrise oder eher Sturm im Wasserglas. Freuen Sie sich heute auf einen hochkarätigen externen Gast in unserem Programm, nämlich Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Starten wir ins Gespräch. Guten Morgen, Robert. Grüß dich. Schön, dass wir dich mal wieder auf der Bernecker Bühne haben.
Lieber Walter, ich bin immer gerne bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank. Robert, legen wir gleich den Finger in die Wunde des Marktes, nämlich die Unsicherheit rund um die Bankenwelt. Würdest du es für uns vielleicht mal zusammenfassen? Was ist das eigentliche Problem? Was ist hier schiefgelaufen? Wie ist es zu der Problemlage gekommen?
Wir wissen alle, die Hauptwährung der Banken ist Vertrauen. Das darf nie gestört werden. Wir haben ja alle noch 2008 in Knochen, die Lehman Bank. Wir wissen alle, eine kleine Bank ohne Giralverkehr, ohne Einlagengeschäft, ohne Kreditgeschäft. Und diese kleine Bank hat ja, weil sie nicht gerettet wurde, unser Finanzsystem so ein Stück vor die Klippe geführt. Wie schlimm müsste es sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Credit Suisse nicht gerettet worden wäre? Diese Unsicherheit ist jetzt im Markt drin. Wir stellen aber auch fest, dass natürlich alle, die Aufsichtsbehörden und die Notenbanken und die Banken an sich jetzt reagieren und dafür sorgen, dass nichts anbrennt. Aber apropos Aufsichtsbehörden, in der Vergangenheit haben sie sicherlich auch oft genug geschlafen. In Amerika hat man die Regionalbanken zu sehr machen lassen, aber vor allen Dingen in der Schweiz hat man bei der Credit Suisse, wo es schon lange klar war, dass da einiges im Argen ist. Spätestens im letzten Jahr, als Milliarden abgezogen worden sind, hätte man dazwischen hauen müssen, weil man genau weiß, aus einer kleinen Mücke kann ein großer Elefant sein, in einer Branche, die sehr sensitiv ist, das ist nicht gut. Und den letzten Satz auch noch. Und wenn ein Großaktionär noch in die Kamera spricht, vor einigen Tagen sagt, wir geben der Credit Suisse kein neues Geld, damit hat man die Büchse der Pandora aufgemacht, damit hat man schlafende Hunde geweckt und dann hat man gemerkt, oh, jetzt wird es ernst. Das heißt, die Notenbanken alle waren gezwungen einzugreifen und ich bin der Meinung, die Aufsicht muss funktionieren. Es hat mich immer aufgeregt, dass wir unsere deutschen Banken, unsere europäischen Banken im Euroraum an die Kandare nehmen, teilweise sogar kaputt reguliert haben, in Kauf genommen haben, dass sie auf der Weltbühne immer schwächer sind, wenn andere offensichtlich machen können, was sie wollen. Das ist nicht in Ordnung. Aber wichtig ist, jetzt haben wir Ruhe im Karton, weil das muss ein Erfolg werden. Wir können uns keine Bankenkrise erlauben, lieber Walter. Es wäre die letzte.
Robert, das ist doch vielleicht nochmal bei dem Vergleich zur Lehman Brothers Krise bleiben, bei der Subprime-Krise. Wie ist die Problemlage jetzt? Wie ist sie damals? Sind die Situationen wirklich vergleichbar? Wenn man sich den VEX für den S&P 500 anschaut, den Wohler-Index, dann könnte man denken, ja, das war wirklich nur ein Sturm im Wasserglas und ist demnächst wieder Business as usual angesagt?
Man hat die Credit Suisse gerettet. Das ist der Unterschied zu Lehman. Ich erinnere mich noch 2008 am Wochenende, wo ich permanent auf das Handy, Smartphone geschaut habe und auf die Meldung wartete, wann kommt die Rettung? Sie kam nicht. Ja, und aus dem rein amerikanischen Problem, wie der damalige Bundesfinanzminister sagte, ist eben dann eine Weltkrise geworden. Jetzt hat man die Credit Suisse gerettet. Sie wurde dann zwangsfusioniert, wie wir alle wissen, mit der UBS. Keine Liebesheirat, aber immerhin war die Mitgift der Credit Suisse ja so groß, dass man diese Muss-Ehe dann eingegangen ist. Aber die Rettung ist jetzt klar und natürlich, das dürfen wir auch sicherlich feststellen, niemand soll jetzt sagen, dass jetzt die Bankenwelt sakrosant ist. Natürlich bei den vielen Banken, die wir haben, auch in Amerika und anderen Regionen der Welt, wo man vielleicht bisher nicht genau hingeschaut hat, haben wir immer noch Probleme. Aber der Unterschied jetzt zu 2008, der klassische, ist, man hat jetzt konsequent von Anfang an gerettet, um ja keinen Dominoeffekt aufkommen zu lassen. Und offensichtlich mit Blick auf die Börsen und auch auf den Euro. Der Euro ist ja dann immer schwach, wenn eine Krise da ist, weil das Geld normalerweise in den Dollarraum geht, in den Dollar stark macht. Das sehen wir nicht. Also von daher geht man davon aus, uff, nochmal Glück gehabt, aber in Zukunft muss man aufpassen.
Schauen wir dann vielleicht auch mal auf das Großmanöver in der Schweiz. Was bedeutet es aus deiner Sicht längerfristig für die Stabilität des Bankensystems, wenn im Falle der Credit Suisse ausgerechnet die UBS den Laden übernimmt und damit aus zwei Elefanten ein großer Mammut wird?
Ja, in der Tat ein Mammut. Die Schweiz ist jetzt, also ist ein starker Finanzenplatz, Bankenplatz, und mit der UBS, der neuen UBS, haben wir wirklich, du sagst es richtig, ein Mammut. Jetzt kann man sagen, really too big to fail. Also diese Bank darf nie pleite gehen. Gut, es ist auch nicht überhaupt keine Diskussion im Augenblick. Die UBS ist gut aufgestellt, das sage ich hier ausdrücklich, ganz klar. Aber da muss man trotzdem jetzt aufpassen, dass eben diese großen Einheiten, die wir in anderen Ländern der Welt haben, auch in Amerika, dass man da genau hinschaut. Aber was auch wichtig ist, der Wettbewerb ist natürlich jetzt sicherlich im Euroraum noch schwieriger geworden. Ich habe ja eingangs gesagt, man hat jetzt die Credit Suisse mit einer guten Mitgift bekommen. Die hat ja tolle Einheiten, Geschäftsbereiche, die Credit Suisse. Damit ist man jetzt noch stärker und kann damit natürlich noch mehr im Euroraum, generell in Europa, dann Macht durchsetzen zu Lasten der kleineren Banken. Und wenn ich von kleineren Banken spreche, dann muss ich eben auch von den deutschen Banken sprechen, die ja nicht mehr die Machtfülle noch von früheren Jahren hatten. Das ist nicht in Ordnung. Und was eben auch sehr klar ist, wenn jetzt klar, der Staat nicht alleine rettet, das hat man jetzt ja auch zu Lasten der Aktionäre und der Inhaber von Nachranganleihen gemacht, dann wird natürlich auch, wenn auch Engagements natürlich bei Banken in Zukunft genauer beäugt, da schaut man, könnte da irgendwo ein Feuer angehen, ist da Rauch. Das heißt, man wird eine höhere Risikoprämie verlangen, mehr Rendite, wenn man investiert, weil man eben das Risiko abgelten will. Und diese höheren Refinanzierungskosten, wenn die Banken natürlich in Form von höheren Gebühren und auch Zinsen an die Kundschaft weitergeben, was im Endeffekt dann auch sicherlich der Konjunktur nicht zuträglich ist.
Ja, auf die Konjunktureffekte würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen. Robert, eine Kolumne auf deiner Webseite roberthalver.de ist überschrieben mit die Risiken und Nebenwirkungen der Bankenrettung. Notenbanker möchte man ja an diesen Tagen eher nicht sein, also ich jedenfalls nicht. Die Inflation ist noch nicht zurück in der Wohlfühlzone, aber natürlich ist nun auch wichtig, nicht mit zu aggressiven Maßnahmen noch Öl ins Feuer der Vertrauenskrise zu gießen. Pest oder Cholera, könnte man fragen. Was sind also die Risiken und Nebenwirkungen der Bankenrettung? Was bedeutet dieser Rahmen für die künftige Zins- und Geldpolitik?
Ja, wir haben ja gesehen, in Amerika hat man schon Liquiditätsausstattung wieder erheblich aufgebläht. Im Mai letzten Jahres begann ja der Liquiditätsabzug im Rahmen der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank. Die 100%, die wir jetzt runtergefahren haben, haben wir jetzt für 50%, wieder um 50% wettgemacht. Das heißt, und mehr Liquidität im Markt ist natürlich eher inflationsförderlich, nicht bremst. Das muss man klar sagen. Das ist die Liquiditätssituation, weil ja auch andere Notenbanken, die EZB ja auch konzertiert weltweit, jetzt viel mehr Liquidität in die Märkte geben. Das ist eher inflationsfördernd. Ich sage es nochmal. Aber generell auch dieser Zinserhöhungsprozess, der ja noch vor einer Woche brutal, martialisch nach vorne getragen worden ist. Wir wollen die Inflation bekämpfen. Wir lassen da nicht locker. In den USA hat man ja von 50 Basispunkten gesprochen. Die werden natürlich nicht kommen können. Man weiß jetzt, die Bankenbranche, da kann es auch mal richtig unangenehm werden. Das heißt, wir können nicht so stark die Inflationsbekämpfung wieder vonstatten gehen lassen. Es gibt ja einen sehr schönen Film, Highlander. Du kennst ihn vielleicht und die Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Wie heißt das Motto? Es kann nur einen geben. Man hat also jetzt die Wahl zwischen Inflationsbekämpfung, sprich Preisstabilität oder Finanzstabilität. Und im Zweifel, und wir sind im Zweifel, wird man sich immer für die Finanzstabilität entscheiden. Denn wenn da was hochgeht, dann tut das richtig weh. Dann haben wir die letzte Finanzkrise, die Finale, weil dann ist wirklich alles im Argen, dann ist alles kaputt. Das wird man nicht zulassen. Also wird man mehr Inflationstoleranz üben müssen. Und das ist eben die Nebenwirkung, die große Nebenwirkung, dass wir uns an höhere Inflationsraten gewöhnen müssen. Man könnte es auch in der Apothekersprache sagen, die Bankenrettung mag ein wunderbares Medikament sein, um die Banken sicher zu machen, unser Finanzsystem sicher zu machen. Aber die Risiken und Nebenwirkungen, die sind nicht zu verachten, die werden jeden Tag größer, weil es noch andere Banken gibt, die Probleme hat. Das heißt, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. 2% Inflationsziel sind, wie ich finde, illusionär.
Können wir das vielleicht von der Erwartung her etwas konkretisieren? Welches Inflationslevel erwartest du für die kommenden Jahre als neues Normalniveau?
Ja, man wird das natürlich niemals sagen. Da müsste man sich den Mund mit grüner Tante, mit Kernseife auswaschen, wenn Notenbanken sagen würden, was ich jetzt sage, 4%. Ist das nicht eine attraktivere Inflationszahl? Weil wir haben doch so viele Probleme weltweit. Da muss die Notenbank doch immer parat stehen. Da kann man nicht diese reine klassische Lehre einer deutschen Bundesbank mehr anwenden. ich bin dafür, nicht falsch verstehen, aber aufgrund der Probleme der Welt, wir müssen ja viel mehr Geld in die Wehrtüchtigkeit ausgeben. Der Klimaschutz kostet Geld, die infrastrukturelle Kehrtwende, die haben wir ja in Deutschland lange Jahre, 16, 17 Jahre geschlafen, das muss nachgeholt werden. Die Energiewende auch in Heizung, in der Zwangsgebäudesanierung, was ja offensichtlich geplant ist, das wird die Inflation massiv nach vorne treiben. Also wird man mit dem 2%-Ziel nicht mehr arbeiten können. Oder anders gesagt, wenn man denkt, man kann 2% Inflation hinbekommen. Ganz einfach, indem man die Konjunktur kaputt macht und eine Schuldenkrise vom Feinsten dann in die Wege leitet. Aber das wird man natürlich aus politischen Gründen nicht machen können. Also wird man den Tod sterben, mehr Inflation zuzulassen. Also 4% wäre ungefähr das, was ich mir vorstellen könnte, was dann auch entsprechende Konsequenz für die Anlagestrategie der Personen, der Anlegerinnen und Anleger hat.
Greifen wir das vielleicht mal direkt auf. 4% Inflation mit wenig Spielraum, was den Zins nach oben angeht. Das könnte ja im Prinzip dann auch negative Realzinsen implizieren. Spricht dieser Rahmen aus deiner Sicht für Sachkapital, also beispielsweise auch Aktien? Ist das sogar eine Chance für Aktien?
Definitiv. Ich fange mal so an. Wenn die Inflation oberhalb der Zinsen liegt, ist das ja etwas, was Finanzminister nicht traurig macht. Ja, weil sie genau wissen, die Differenz zwischen Inflation und Zins ist der Effekt, wo ich mich entschulden kann. Das machen die Amerikaner seit dem Zweiten Weltkrieg, sind wir ehrlich. Man hat immer die Inflation laufen lassen, auch nach Golfkrieg, Vietnamkrieg, um die Schulden wegzubeamen, um es in der Sprache von Captain Kirk von Raumschiff Enterprise zu sagen. Ja, und das wird jetzt auch Europa definitiv genauso machen. Das heißt, ich sehe es ja im Bekanntenkreis, alle frohlocken, es gibt wieder Zinsen. Ja, dann sage ich aber, ja, wenn wir vergleichen 2021 mit heute. 2021 hatten wir ungefähr den Tiefpunkt der Zinsen. Ja, Nullzinsen, teilweise Negativzinsen. Da haben ja viele gesagt, oh, das ist aber nicht schön für einen Zinssparer. Jetzt haben wir Zinsen und alle frohlocken. Nur, jetzt gucken wir auf die Realzinsen. Der Realzins heute ist noch unattraktiver als 2021. Es bleibt vom Zinsertrag nicht nur nichts übrig, er wird weggefressen. Um es in einer Metapher zu sagen, der Tisch wird nicht nur leer gefressen, auch die Speisekammer wird noch leer geräumt. Das heißt, es bleibt nichts übrig. Das muss man immer vor Augen führen. Das heißt nicht, dass man gewisse Teile auch in Zinspapieren durchaus mal parken kann, investieren kann, dann aber vielleicht eine Risikostufe höher geht, vielleicht eher mal eine Unternehmensanleihe anpackt. Aber du sagst es, viel wichtiger ist weiterhin auf Sachkapital zu setzen. Denn Inflation, die nicht bekämpft wird, kommt dem Sachkapital Aktien natürlich zugute, weil damit ja die Maschinen teurer werden, Ausrüstungen, die Preise erhöht werden können, was Unternehmen ja offensichtlich machen. Nicht umsonst hätten wir eine Berichtssaison zuletzt gehabt, die ja durchaus sehr gut aussah, weil die Inflation die Preise angehoben hat. Dann muss man eben auch dann Aktien haben, um der Inflation ein Schnäppchen zu schlagen.
Streifen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen die Effekte, die realwirtschaftlichen Effekte der jüngsten Bankenmalaise. Ein möglicher Anknüpfpunkt oder eine mögliche Tangente liegt ja in der Kreditvergabe der Banken. Wenn Banken ihre Gelder beisammenhalten wollen, könnte das auch bedeuten, in der Kreditvergabe eben den Gürtel enger zu schnallen oder die Konditionen zu verschärfen oder wie auch immer. Wie gewichtest du diesen Faktor bei deiner Konjunkturerwartung?
Ja, der ist definitiv wichtig. Also die Banken, ich habe eben von Refinanzierungskosten gesprochen, die werden teurer werden. Außerdem werden jetzt die Aufsichtsbehörden wach sein und sicherlich die Kreditstandards nochmal erhöhen, also die Standards, inwieweit man Kredite vergeben kann. Die Banken selbst werden das machen und das ist natürlich für eine völlig überschuldete Welt. Amerika ist ja völlig überschuldet, das ist ja sehr biblisch, diese Überschuldung. Und das weiß natürlich auch Jerome Powell, der US-Notenbankchef, dass man in so einem Szenario, wo ja Schulden aufgebaut werden ab College-Besuch, dass man die Zinsen nicht dramatisch erhöhen kann, weil ich damit dieser kreditverliebten Wirtschaft das Wasser komplett abgrabe. Das wird man natürlich nicht machen. Das wird man so nicht formulieren wie ich, aber de facto ist die Politik und die EZB wird ja auch de facto nicht anders agieren können, dass man sagt, wir müssen hier dafür sorgen, dass der wirtschaftliche Prozess aber im Laufen bleibt. Es darf aber nicht zu teuer werden. Wir haben ja schon schauen wir auf den Immobiliensektor, was da im Augenblick ja wirklich anbrennt, wo diese Traumpreise von vor einem Jahr vielleicht noch überhaupt nicht mehr erzielbar sind, wo man das Geld wirklich zusammenhält und das ist auch nicht gut. Angst sparen ist ja nicht der beste Weg, um eine Wirtschaft nach vorn zu bringen. Also bleiben die Notenbanken wieder der Retter in letzter Instanz. Patronin voller Güte uns allezeit behüte. So könnte man das Motto der EZB beschreiben, aber auch der US-Notenbank, um hier einigermaßen nur mit zwei blauen Augen durchzukommen. Wir können uns keine Krise, Walter, das wissen wir beides, bis all die Zuschauer nicht mehr erlauben. Und die Sorgenpause, das sind unsere Notenbanken, die das Ganze dann freundlich begleiten unter Inkaufnahme erhöhter Inflation.
Robert, Stichwort Zwangsgebäudesanierung. Ich glaube, du hattest das eben schon angesprochen, das Thema. Ist dieses Themenfeld aus deiner Sicht ein Risiko, speziell für Immobilienaktien?
Ja, definitiv. Ich kenne ja auch ältere Leute, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, die panische Angst haben, dass sie ihr Haus nicht behalten können, wenn sie ihr Gebäude sanieren müssen. Wir wissen natürlich, da sind wir wieder beim Thema Kreditvergabe, ältere Leute bekommen nicht mehr so leicht Kredite, das ist ganz klar. Was machen die also? Das Haus wird dann, wenn man es nicht macht, vielleicht bekommt man eine Strafe, vielleicht der Hauspreis wird natürlich fallen, weil natürlich bei späteren Verkäufen immer gefragt wird, sage dir, welche Heizung du hast und ich sage dir, welchen Preis ich dafür zahle. Das ist natürlich klar, dass das kommen wird. Das muss man viel länger strecken, da muss man Ruhe reinbringen, denn das ist ein Nationalheiligtum, das die eigene Immobilie. Und daran darf man nicht rütteln. Man darf auch Das hört auch zur Wirtschaft dazu, denn Menschen ihren Traum nicht wegnehmen. Ein Ludwig Erhard wusste noch, dass Wirtschaft Psychologie ist. Und wenn man Psychologie zertrampelt, weil man nur ideologisch denkt, ich habe nichts gegen Klimaschutz, überhaupt nicht, aber neben der Ideologie muss auch ganz klar das wirtschaftliche Fortkommen stehen. Das heißt, wir müssen das Ganze strecken. Wir können das nicht übers Knie brechen, das funktioniert nicht. Damit machen wir unsere Wirtschaft in vielen Teilen eben auch vom Vertrauen in die Wirtschaftspolitik kaputt. Das darf nicht sein. Wir müssen es langsam machen. Und vor allen Dingen, Walter, sag mir mal, wo sollen die ganzen Wärmepumpen herkommen? Wo sollen die ganzen Arbeitskräfte herkommen? Ich kann das für mich selbst sagen. Im Juli des letzten Jahres habe ich eine Wärmepumpe bestellt für ein Haus in meiner Heimat im Rheinland. Die ist bis heute nicht da. Also ich frage mich, wie das funktionieren soll. Und das wird natürlich die Preise nach oben bringen. Das ist doch ganz klar. Das heißt, wir bekommen auch noch eine richtige Inflation. Und also man muss alles in Ruhe durchdenken. Wirtschaftspolitik ist eine sehr rationale Sache. Da darf man nicht ideologisch rangehen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass auch unser Kanzler, der die Richtlinienkompetenz hat, der damals angetreten ist, Helmut Schmidt 2.0 zu werden, dass der diese wirtschaftliche Vernunft, die Deutschland immer ausgezeichnet hat, wieder auf die Bahn bringen.
Robert, letzte Frage. Es geht ja auch um die Depotstrategie. Wenn wir in einem Zinsumfeld sind, wo nach oben hin nicht so viel geht, ist das aus deiner Sicht ein Szenario, wo auch Wachstumswerte wieder einen stärkeren Fokus im Depot verdienen, also Hightech-Werte beispielsweise?
Ja, definitiv. Also erst einmal muss man sagen, die Geschäftsmodelle sind ja intakt. Nicht bei jedem Hightech-Wert, das wissen wir auch. Also wir haben ja Zeiten erlebt, wo man im Grunde genommen alles, was nur noch Hightech gerochen hat, gekauft hat, die Zeit sind vorbei. Es muss das Geschäftsmodell stimmen, die Substanz muss da sein. Es muss sinnhaft sein, warum man dort einsteigt. Aber da gibt's ja genügend. Aber natürlich, wenn die Zinsangst geht, dann wird natürlich auch die hohe Bewertung von Hightech-Werten auch beschnitten. Dann wird da auch sicherlich wieder neu gedacht. Außerdem haben ja diese Hightech-Werte dramatisch verloren. Wieder etwas zugenommen in letzter Zeit, aber grundsätzlich verloren zu den Happy-Hour-Zeiten. Von daher wird man da sehr genau schauen, was attraktiv ist. Und es ist ein attraktiver Sektor. Die Digitalisierung, Rationalisierung, auch die KI, künstliche Intelligenz, wird natürlich kommen. Und ich bin immer ein großer Fan von Werten, die KI machen, aber KI einbetten in die Basis. Zum Beispiel, was sie da immer schon, Microsoft könnte man nehmen, die ja KI machen, aber eben auch dann ihr Basisgeschäft weiter erfolgreich vorantreiben. Das ist dann grundsätzlich interessant. Microsoft als ein Beispiel, es gibt natürlich andere Werte noch. Ja, Hightech kommt wieder, das ist ein attraktiver Sektor. Übrigens auch, weil natürlich der Hightech-Sektor gerade von Amerika und China als sozusagen nicht militärische Waffe benutzt wird. Mit dem Motto, wer wirtschaftstechnologisch führend ist, ist auch weltweit führend. Das ist ein ganz klarer Bringer und ganz klares Argument für Hightech. Da wird noch einiges passieren. Aber vergessen wir bitte auch unsere zyklischen Werte nicht. Ich gehe davon aus, dass die Konjunktur sich mit Blick 2004 bessern wird. Und wir wissen alle, dass die Börse ja das frühzeitig dann auch bezahlt.
Robert, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Ihnen allen noch einen richtig guten und erfolgreichen Rest der Woche. Machen Sie es gut.
Liebe Zuschauer, lieber Walter, Dankeschön, hat Spaß gemacht. Glück auf.
Meine Damen und Herren, schauen Sie doch gleich mal auf unserer Webseite vorbei und stöbern Sie ein wenig in der Rubrik Produkte www.bernecker.info. Und jetzt Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Die Informationen in den Publikationen richten sich nur an Personen, denen nach dem für sie geltenden Recht entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Insbesondere richten sie sich nicht an Bürger der USA sowie an Personen, die in den USA oder in einem ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstigen Gebieten, die der Gerichtshoheit der USA unterstehen, wohnhaft sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. The information contained on this media content, newsletter or video is intended solely for persons who may lawfully receive such information under applicable laws. And in particular, it is not directed at U.S. citizens and persons resident or ordinarily resident in the USA, its territories, possessions or other areas subject to the jurisdiction of the USA.